Herzlich willkommen bei Heiße Eisen.
Dein Einstieg in den Skisport.
Ich bin der Oliver.
Und ich bin Silvana.
Servus.
Servus, grüezi und hallo. Nachdem wir ja beim letzten Mal darüber gesprochen haben, was Jürgen auf der Schießbahn passiert ist und wir uns total freuen, dass es im Verhältnis glimpflich ausgegangen ist, haben wir gedacht, wir greifen das Thema mal weiter auf und sprechen heute über etwas, wo es sozusagen nicht mehr glimpflich ausgegangen ist, sondern jemand gestorben ist. Und zwar geht es um den Vorfall am Set, am Filmset von Rust, dem Film von Alec Baldwin. Der wurde ja 2021 gedreht und dann kam es da vor der Kamera zu einer Schussabgabe. Es war ja ein Western oder ist ein Western. Der Film wird ja weitergedreht, der soll ja fertiggestellt werden. Und da, um das jetzt kurz anzureißen, hat Alec Baldwin eine echte Patrone abgefeuert. Eine echte Kugel ist durch seine Waffe geschossen und hat die Kamerafrau tödlich verletzt. Die Kugel ist durch diese Frau durch und hat sogar noch den Regisseur, der hinter ihr stand, durchschlagen und ist in seinem Schulterblatt stecken geblieben.
Dass ein Mensch immer noch verletzt werden kann, wenn er hinter einer anderen Person steht und dann die Geschossenergie immer noch so stark ist, dass es den von den Füßen holt.
Ja. Weil
so hat er es nämlich beschrieben. Er hat beschrieben, es war so, als hätte einer ihm mit einem Baseballschläger gegen die Schulter geschlagen.
Ja.
Und er kam dann ins Taumeln.
Woher wissen wir das alles? Es gab ja jetzt im März den Prozess gegen die Waffenwartin, die Armory-Frau, wie man vor Gericht gesagt hat. Hannah Gutierrez heißt die.
Waffenmeisterin heißt das am Set.
Genau, wow.
Dankeschön.
Uns hat das vor 3 Jahren schon beschäftigt, aber da hatten wir so wenig Infos. Was war das überhaupt für eine Waffe? Was ist da passiert, dass wir gesagt haben, wenn der Prozess irgendwann kommt, dann gucken wir uns das an und dann reden wir mal drüber. Und dieser Prozess war jetzt. Und in Amerika ist es ja so, dass diese Prozesse öffentlich verfolgt werden können. Also es gibt ja Court-TV, also Gerichts-TV. Und es wird bei YouTube übertragen. Also es gibt noch andere Kanäle, die Gerichtsprozesse übertragen, aber wir haben das jetzt im März bei Court TV uns angeguckt.
Das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, da mal reinzugucken, unabhängig vom Thema. Also ich gucke mir das immer total gerne an, um die Reaktion der Betroffenen, der Beschuldigten, der Angeklagten dann auch zu sehen. Manchmal sind die halt sehr emotional, reagieren über, manchmal stürmen die auch auf die Gerichtsdiener los oder auf den Richter oder halt auch auf die Angeklagten mitunter, dass die Verwandten da völlig durchdrehen. Und da war es dann auch so, dass so ein Gerichtsdiener da in dem Prozess mal eingreifen musste.
Oh mein Gott.
Was die Sicherheit in diesem Gerichtsgebäude, in dem Gerichtssaal anbelangte. Und das fand ich so bezeichnend, weil die hatten sich nämlich da auch so einen Sachverständigen eingeladen. Nicht nur einen, der mal kurz ein Statement abgeben sollte zu den Waffen. Also es ist super interessant.
Ja.
Wie gesagt, unabhängig vom Thema, aber hier bei dem Fall oder gerade wenn es um Waffen geht, ist es halt für uns ganz besonders interessant.
Ich glaube, wir können es nicht chronologisch erzählen, was da passiert ist, weil da so viele Sachen sind, die so absurd waren, also um das vielleicht nochmal aufzugreifen. Also der eine Sachverständige für Waffen, der hat halt einfach, der sollte der Jury zeigen, was es so für Waffen gibt, ob das jetzt eine Deko-Waffe ist oder eine echte Waffe, eine Replik oder so. Der saß vorne neben der Richterin und holte die Waffen raus mit dem Lauf erst Richtung Publikum, also nach vorne und zeigte denen so, hier, das Patronenlager ist leer. Waren ja Revolver. Man hat sich so vorgestellt, das Publikum wird ja nicht gezeigt, die Jury ja auch nicht, aber man hat sich so vorgestellt, wie sich plötzlich alle ducken und dann hat der Deputy, der, wie sagt man denn dazu?
Gerichtsdiener.
Der Gerichtsdiener, der hat dann ihnen so die Hand nach unten gedrückt, dass es nach unten zeigt, ach so, ja, alles klar und dann holte er die Waffe wieder raus und zeigte die zur Seite, eben nicht zum Publikum und mit dem Lauf Richtung Richterin. Und dann hat sie das Verfahren unterbrochen, hat gesagt, okay, Schluss. Also es war alles so wild. Falls ihr irgendwie die Möglichkeit habt, das nochmal zu gucken, guckt euch das an. Das glaubt man nicht, dass ein Sachverständiger für Waffen solche Fehler macht.
Genau, und dann stand es ja auch noch im Zusammenhang zu dem Fehlverhalten der Angeklagten.
Ja.
Also jetzt, um mal auf diese Waffenmeisterin einzugehen. Das fand ich halt so völlig krass, dass die Verteidigung von der Waffenmeisterin einen Sachverständigen sich einlädt, der halt wirklich wie so ein älterer Herr auch.
Ja.
Und dann sieht man auch unter seinem Anzug, also einem Konfirmandenanzug, sieht man dann so einen ledernen Träger über die Brust drüber gehen.
Quer drüber.
Also könnte man davon ausgehen, dass er vielleicht sogar so ein Oldschool-Schulterholster trägt. Natürlich ohne Waffe, hat er vorher wahrscheinlich unten beim Zutritt zum Gerichtsgebäude abgeben müssen. Aber so müsst ihr ihn euch vorstellen. Und wie Silvana schon beschrieben hat, mit so einem völlig fehlgeleiteten Selbstverständnis. Wieso? Guckt doch alle mal hier in den Lauf rein. Ich habe sie doch vorher überprüft. Ja, genau. Dann auch mal auf die Richterin gehalten. Und das halt, ich denke mal, der Chef der Verteidigung wird innerlich zusammengesackt sein.
Ja, ja. Das hat eigentlich schon alles darüber ausgesagt, wie auch selber die Hannah Gutierrez, die Angeklagte, die Waffenmeisterin, auch gearbeitet hat. Nämlich, zusammenfassend, total schlampig. Man muss dazu sagen, das war, glaube ich, ihr erster großer Job da an dem Set von Rust. Ihr Vater ist Thel Reed. Das heißt, der hat als Waffenmeister alle berühmten Western oder irgendwas, was mit Schießen in Amerika zu tun hat, in Filmen, hat der beaufsichtigt. Das ist so die Ikone im Filmgeschäft, was Waffenmeister angeht oder Waffen zum Set bringen und so weiter. Und der ist halt jetzt schon in Rente und der hat halt seine Tochter immer wieder auch mit zum Set gebracht und irgendwann hat er gesagt, jetzt machst du das. Und das war ja auch das, was sie selber gesagt hat, nee, eine Ausbildung hat sie nicht zum Waffen, aber ihr Vater hat sie ja ein paar Mal mitgenommen zum Set. Also das ist ihre Expertise gewesen, warum sie jetzt da Waffenmeisterin sein kann. Muss man sich natürlich fragen, wieso wird so eine Frau überhaupt eingestellt, aber da ist der Name natürlich dahinter gewesen, der mächtige Vater, der eben wahrscheinlich auch Alec Baldwin kennt und dann war das schon so untereinander geklärt und es war wohl ein Film, wo relativ wenig Geld da war. Also
Low-Budget-Western nennt er sich.
Ja, und dann haben sie die halt für wenig Geld bekommen. Die hat die Waffen von zu Hause so mitgebracht. Und wir haben ja da in diesem Prozess auch Videos gesehen und Fotos eben von den Leuten, die danach die Spuren aufgenommen haben. Ey, wie schlampig das bei der war. Also sie hatte ja zum Beispiel mehrere Gürteltaschen mit Munition, mit Platzpatronen, mit Dummypatronen. Und irgendwie dazwischen waren halt echte Patronen. Und ich vermute, also das ist ja so nicht rausgekommen, sie hat ja auch gesagt, sie hat keine Schuld und so weiter, aber das ist einfach zu Hause alles auch total, die hat gar keine Ahnung davon. Die hat ja zum Beispiel auch erzählt, sie hat die Dummy-Patronen vorher geschüttelt und da hat sie dann gehört, das klappert da drin und deswegen war sie sich sicher, die hat keine scharfe Munition dabei.
Ja, das hat mich auch wirklich sehr verwundert und hat mich auch sehr erschreckt, wie leichtfertig die doch damit umgegangen ist. Also in dieser Bauchtasche, das erinnert mich immer, ich habe auch so eine Bauchtasche, die nehme ich immer mit, wenn wir mit den Neuschützen auf die Bahn gehen und ich die immer da reingreifen lasse, wie so eine Überraschungsbox.
Mhm.
Dann ziehen die sich eine Patrone da raus und dann gehen wir die gemeinsam durch.
Mhm.
Abhängig von ihrem Wissensstand, den sie dann schon erreicht haben. Dann entweder müssen sie was erzählen zu dieser Patrone oder wir analysieren sie gemeinsam. Und so sah das, weil es auch ein kunterbunter Mix, der da drin ist. Und so war das bei der auch. Die konnte also gar nicht gucken, wo greife ich da jetzt rein? Und wie du schon sagtest, die stand ja auch unter Druck. Ihr erster Job, überhaupt keine richtige Ausbildung.
Nee.
Dann noch Alec Baldwin, ist ja auch eine bekannte Persönlichkeit.
Und sehr jähzornig.
Sehr jähzornig. Und der hat auch noch Druck gemacht. Also sieht man richtig auf den Aufnahmen, dass der dann sie voll unter Stress gesetzt hat, mitten auf dem Set. Mit echten Waffen, muss man dazu sagen, sind ja keine Deko-Waffen, was da verwendet wird, sondern sind ja echte Kniften und der setzt die dann so unter Druck. Nu, lad mal schnell nochmal, das war eine gute Einstellung, lass die mich noch gleich nochmal machen.
Ja, der fühlte sich so im Flow.
Genau. Man hört es halt richtig so raus, wie der halt wirklich, also so richtig sie, also wie so ein Trump.
Ja, weißt du, ja, voll.
So sein ich Umfeld auch. So unter Druck setzt, so von oben herab
schnell,
so ein bisschen.
Schnell, genau. Er ist gerade im Flow, bei ihm läuft es, also sollen alle auch schnell machen.
Sie hätte dann in dem Moment sagen müssen, Moment mal Kamerad, das ist jetzt hier mein Part und ich bestimme, wie schnell es geht.
Mhm.
Das schaffst du aber nicht, wenn du 26 Jahre alt bist und das dein erster Job ist.
Ja.
Und da kann jeder auf sich selbst zurückblicken in seinem beruflichen Alltag. Hätten wir wahrscheinlich genauso gemacht in dem zarten Alter. Sie war also noch nicht so weit, sich dieser Herausforderung zu stellen und hat dann keinen Dummy genommen oder keine Blank, also keine Platzpatrone, sondern eine echte Patrone da reingemacht. Weil ich sagte ja schon, das sind keine Deko-Waffen. Das wäre auch viel zu teuer für so ein Low-Budget-Western. Da wären echte Pistolen, echte Revolver genutzt. Und aus denen kannst du ja auch Platzpatronen verschießen. Also da wird nicht drauf geachtet, ist diese Waffe echt oder ist sie unecht. Und das war dann eine echte Waffe und eine echte Patrone.
Und man muss aber auch was dazu sagen, die Disziplin am Set, die war auch richtig schlecht. Also die Mündungsdisziplin. Weil, also es gilt ja auch in Amerika, der Lauf zeigt immer nur in eine sichere Richtung. Und man sieht eben auf diesen Filmaufnahmen, die eben nicht am Tag des Vorfalls passiert sind, sondern aus von anderen Tagen sind, wie lax die da mit diesen Waffen umgegangen sind, auch so Langwaffen, Gewehre. Da sieht man sie zum Beispiel einmal so am Bildrand, wie sie so in so einer Besprechungspause, wo sie sagen, welcher Schauspieler wohin gehen sollte, sich auf eine Langwaffe stützt mit dem Kinn auf die Mündung.
Krass, das habe ich gar nicht gesehen.
Ey. Ja, und man denkt so, what? Sag mal, Mädel, also die hat gar nicht gecheckt. Also, krass. Aber vielleicht ist das in Amerika so, weißt du, für die, das Waffen alles zu Hause, es liegt halt da so rum, so. Und die hat den Respekt davor. Ja, sag.
Kann sein, aber da muss ich gleich mal einhaken, weil es lag mir vorhin schon auf der Zunge. Ich fand es total interessant, wie der Gerichtsdiener sich da verhalten hat. Das heißt also, der hat ja auch eine Sensibilisierung. Und die Richterin, vielleicht ist die gar keine Waffenbesitzerin, die einfach nur einen normalen Menschenverstand hat und sich dann einfach sagt, warte mal, der richtet den Lauf auf mich, das kann nicht gut sein. Mhm. Und deswegen, also man kann es nicht pauschalisieren. Klar, gibt es bestimmt da mehr Rednecks als bei uns, die leichtfertig mit ihren Waffen umgehen. Das ist Fakt. Aber guckt euch mal Hollywood Weapons an. Das ist auch so eine Sendung. Da macht so ein Ex-Army Green Beret-Typ mit so einem Waffenmeister der alten Schule, also ein richtiger Vollprofi, der ganz viele Filme auch schon gemacht hat. Und die testen dann immer alles aus, was so in den Filmen stattgefunden hat, mit was mit Waffen zu tun hat, ob das wirklich auch in echt möglich wäre. Und was die da für eine Disziplin an den Tag legen,
ja,
das ist schon ganz grenzwertig zur Langeweile schon fast, weißt du? Also der achtet so auf die Sicherheit,
ja,
dass manche Sachen auch gar nicht durchgeführt werden können. Deswegen darf man das auf gar keinen Fall pauschalisieren, dass die da vielleicht, ich kann immer nur wieder zu dem Punkt kommen, die war einfach die Falsche,
genau,
für den Job.
Aber auch Alec Baldwin ist da der Falsche. Also dem überhaupt einen Revolver in die Hand zu geben. Willst du kurz was zu dem Revolver sagen, was das überhaupt für einer war?
Ja, also das war ein Single-Action-Revolver, ein Colt-Revolver, war ja damals so modern, wenn ihr euch den vorstellen könnt, so ein klassischer, ja, keine Ahnung, Peacemaker, so wie man ihn so nennt. Ja, also mehr Informationen habe ich jetzt auch nicht zu dem Revolver.
Also mit einem sehr langen Lauf.
Langer Lauf und klassisch aufgebaut, so ein Western-Revolver. Also alle Western-Schützen werden es mir jetzt verzeihen, wenn ich nicht mehr Informationen dazu geben kann. In dem klassischen Kaliber, was damals so populär war, 45 Long Colt. Und ja, also da kommt natürlich dann auch eine fette Rauchentwicklung vorne raus. Damals wurden die Dinger ja noch mit Schwarzpulver dann vielleicht auch gefüllt, die Patronen. Nicht so rauchfreie Patronen, wie es heute üblich ist. Eine klassische Western-Pistole und ein klassisches Western-Kaliber.
Und ich glaube, da war auch die Trommel nicht ausschwenkbar, ne? Der hat, glaube ich, so einen, so wie du auch so den Revolver hast, wo man immer nur einzeln die Dinger reinstecken kann und sich nur da an dem, jetzt beschreibe ich das so rudimentär.
Genau, ein klassischer Single-Action-Revolver.
Ah, okay. Naja, ihr wisst, ich habe keine Ahnung von Revolvern. Gut, dass du es nochmal sagst. Also man kann die Trommel nicht ausschwenken. Auf jeden Fall, der Alec Baldwin, der hat auch in einer so einer Szene, die eben vor Gericht gezeigt wurde, hat er diesen Revolver in der Hand und liegt da so in der Prärie und redet dann wieder so, weil er ja neben auch Produzent dieses Films ist. Das ist, glaube ich, auch so ein Fehler, dass er nicht nur der tolle Schauspieler ist, sondern eigentlich da ja auch das Sagen hat und gibt denen so Anweisungen und hat diesen Revolver in seiner rechten Hand und zeigt dann immer auf den, ey du, also benutzt den Revolver so als wie als Zeigestock. Du, zeigt dann auf irgendeinen Jungen, geh mal da rüber, macht die ganze Zeit, die Kamera filmt ihn ja, wie er die ganze Zeit mit dem Revolver in der Hand, der ja auch noch da Patronen drin hat, was auch immer für welche, auf die Leute zeigt.
Unglaublich, war genau seine Regieanweisung, so als Pointing Stick, was ich heute, wie viele englische Begriffe
naja,
ich heute,
weil wir so viel geguckt
ja,
haben.
Ja, genau. Ist echt cool, wenn man immer mal so englische Sendungen guckt, dann nimmt man das schnell wieder auf. Genau, also die sprechen da von einem Pointing Stick, so wie du schon sagtest, so ein Zeigestock. Und dann hat er auch noch nach dem Kommando Cut.
Genau, als die Szene abgedreht
war. Die Szene war abgedreht. hat er für sich einfach entschieden, ja, klar, aber ich baller hier noch weiter, weil macht ja richtig Laune, genau. Oder keine Ahnung. Also man sieht ihn richtig so, der löst sich von dem Ort, wo diese Schießerei stattfand, rennt dann so ein bisschen rein in die Prärie, dreht sich nochmal um, ballert noch ein paar Mal und dann kommt halt das Kommando, alles klar, okay, cut, super. Und er ballert halt nochmal, nicht das Magazin, sondern die Trommel leer.
Genau, was wir eben gesagt haben, also die Disziplin da am Set, also nicht nur Mündungsdisziplin, sondern auch, wenn cut gesagt wird, dann ist ja sofort alles einzustellen und dann ballert er nicht einfach weiter da rum. Also was ich damit sagen will, es hat halt gar nichts gestimmt. Also mal abgesehen von ihrer Schlampigkeit, da alles so durcheinander zu würfeln, der Prozess gegen Alec Baldwin, der kommt ja jetzt dann erst noch im Juli, aber also der auch überhaupt keine Disziplin und ich bin mal gespannt, ob er dann auch verurteilt wird, weil es einfach, also nach meinem Empfinden, hat er genauso viel Schuld wie die Armory-Frau.
Ja, also sind wirklich auch dann, habe ich auch gelesen, dass jetzt nicht nur in Hollywood, sondern generell unter Schauspielern oder halt auch unter Produktionsfirmen von den Waffenmeistern zukünftig eingefordert wird, das gar nicht mehr mit Echtwaffen machen zu wollen, weil die Möglichkeiten einfach da sind. Wir haben Computer, wir können den Mündungsblitz oder was auch immer dazugehört, da immer noch reinarbeiten. Und dann einfach mit Airsoft-Waffen zu arbeiten oder mit solchen Waffen, wo eine Verschlussbewegung zu sehen ist. Solche Dinge werden immer öfter jetzt umgesetzt. Da werde ich zukünftig auch mal drauf achten bei den ganzen Filmen. Der Produzent von Rookie, also ist auch so eine Sendung, so eine Polizeiserie, die so läuft, The Rookie oder Rookie, ihr habt keine Ahnung, da wird es schon umgesetzt. Da habe ich gelesen, dass die gar nicht mehr mit Echtwaffen arbeiten bei ihren immer wieder stattfindenden Schießereien.
Aber das ist dann eher so ein Science-Fiction-Film oder ist das auch so Western?
Nee, ganz normal. In der Echtzeit spielt es.
Ah ja, okay.
Ja, ja, also mit ganz normalen Waffen wird da gearbeitet, Polizeiserie, Polizeisendung. Aber die haben einfach gesagt, sind schon so viele Unfälle passiert, wir fühlen uns als Schauspieler oder alle anderen, die da am Set sind oder betroffen sind, wir fühlen uns einfach nicht mehr wohl. Und wenn dann auch die Disziplin nicht eingehalten wird, warum auch immer, na dann kann man das wirklich nur unterstützen. Ob das dann Auswirkungen hat auf das, was dann auf der Leinwand zu sehen ist, das werde ich mir jetzt mal genauer mal angucken zukünftig.
Und das finde ich ist nämlich ein guter Punkt. Es wurde ja auch vor Gericht besprochen, dass es wichtig ist, dass es da eben Puff macht und eben der Rauch und für das Feeling und so weiter. Der Schauspieler, das ist ja oft so, auch bei anderen Sachen, die wollen das dann wirklich spüren. Also wenn die scharfe Sachen essen müssen, essen die halt oft dann auch wirklich scharfe Sachen. Also und setzen sich dem aus.
Oh ja, das ist echt ein guter Vergleich. Gerade bei Western darf man halt nie vergessen, also jetzt die Westernschützen werden vielleicht jetzt auch wieder ungläubig mit dem Kopf so schütteln, was erzählt der Trottel da wieder, aber ich habe ja nur auch ein paar Revolver, wo man dann das Kaliber 44 Spezial verschießen kann und mein Single-Action-Revolver, der ist ja auch ein Kaliber 44 Magnum, aber 44 Spezial passt da rein, auch so eine klassische Revolver-Western-Patrone, wo das Bleigeschoss auch mit so einer kleinen Schicht ummantelt ist. Und wenn die durch den Lauf gedrückt wird, dann verbrennt es so und natürlich auch die Pulvergase, die nach vorne rausgedrückt werden, die sorgen für ganz viel Rauch und für Geruchsbelästigung der anderen Schützen auf der Bahn. Also wer 44 Spezial neben euch schießt, so ein dumpfes Kaliber, bumm, der macht sich's leichter, als wenn er 44 Magnum schießt. Aber man merkt halt gleich, Alter, was ist denn das für ein Kaliber? Ist das Piratenkaliber? So, und die Dinger gibt es halt noch und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin da am Set und muss da durch diese Rauchschwaden so durchgucken oder die fehlen dann gänzlich, da gebe ich dir vollkommen recht. In so einem Western ist das echt ein ganz wichtiges Kriterium, um das echt aussehen zu lassen, ganz klar.
Aber wollen wir nochmal auf die unterschiedliche Munition eingehen, die die da benutzt hat, also Dummy, Platzpatrone und wie gesagt, echte Patrone. Warum kann man das nicht so gut, also das denken sich bestimmt viele und das war auch Thema vor Gericht, ja, die sind ja gekennzeichnet. Warum ist denn das so schwer auseinanderzuhalten? Ich habe es ja gesehen, also die haben ja auch Bilder gezeigt, die waren wirklich so angemalt, dass sie einfach gleich aussahen. Auch in diesem Gürtel übrigens, den Alec Baldwin umhatte, den haben sie natürlich auch ausgewertet, waren Platzpatronen, Dummypatronen und auch wieder echte Patronen. Also nicht nur die, die aus Versehen halt in dem Revolver drin steckte, war die einzige echte Patrone am Set, sondern da waren mehrere scharfe Patronen am Set.
Ja, also so Dummies können nicht nur am Set für Irritationen und vielleicht auch zu Unfällen führen, sondern auch beim behördlichen Anwender. Also und das passiert alle Jahre auch immer wieder. Also ich habe das selber auch schon erlebt, dass es solche Momente gab, wo es zu Unfällen kam oder die halt hätten passieren können, weil sich so ein entweder eine echte Murmel in so eine Packung von Dummies schleicht oder umgekehrt so eine Dummy-Patrone einfach mal sich in eine Schachtel, wo die echten Patronen sind, verirrt. Dann muss man ja gucken, was ist jetzt schlimmer. Das eine ist nicht so schlimm wie das andere. Wenn ich natürlich einen Dummy jetzt lade in meine und damit auf Streife gehe, wäre das natürlich sehr ungünstig.
Ja.
Andersrum, wenn eine echte Patrone unter den Dummies ist, kann das zu einer richtigen Katastrophe führen.
Aber deswegen ist ja Mündungsdisziplin, alle Disziplinen, alles, was du lernst, so wichtig.
Klar, aber trotzdem sind wir Menschen und gerade im behördlichen Rahmen versuchen natürlich auch Experten immer weiter an ihre Grenzen zu gehen, viel mehr auszutesten. Und zu einer Zeit, wo FX-Waffen und solche Sachen noch nicht so üblich waren, da wurde immer mit solchen Sachen auch Force-to-Force gearbeitet.
Was heißt Force-to-Force?
Na, gegeneinander. Einfach mal gucken, so eine Ecke aufschneiden, klick, klick machen.
Die also Ecke aufschneiden, Entschuldigung.
Also du gehst jetzt aus deiner Deckung raus und der andere guckt mal, wann er dich sieht. Könntest du auf den schießen schon? Und damals hast du deine Echtwaffe genommen, hattest da Dummies drin.
Okay.
Und hast dann vielleicht da dann einfach mal mit der Echtwaffe, mit der Schwarzwaffe dann mal klick, klick gemacht. Also wenn du einen außenliegenden Spannhebel hattest. Also auch über Spannabzug dann schießen. Okay, das geht jetzt viel zu sehr ins Detail. Ich will bloß damit sagen, dass es auch im behördlichen Rahmen immer wieder zu Verwechslungen kommt, die führen dann zu Unfällen oder auch nicht, werden erkannt und dann kurz mal Schweißausbruch.
Mhm.
Gott sei Dank. Und deswegen sind solche Dummies in den verschiedensten Arten auch immer gekennzeichnet, farblich, aber auch über die Haptik. Die haben so Rillen an den Seiten, auch so Löcher drin, dass wenn da Treibladung drin sein sollte, dass das dann rausrieselt, was ja auch schwachsinnig ist. Oder ist halt aus einem Stück gefertigt, das ist immer noch das Beste. Und dann gibt es die Dinger auch nur aus Plastik. Aber es gibt auch die Dummies, die halt wirklich so aussehen wie die echten. Ne? Da fehlt halt bloß hinten der Primer, also das Zündhütchen. Und das ist der einzige Unterschied. Und dann sind die manchmal auch gar nicht angemalt. Also, dass da was drin klappert.
Haben wir nicht, ne? Wir haben tatsächlich auch ausprobiert, du hast ja auch Dummies zu Hause, weil wir zur Störungsbeseitigung, darüber können wir auch nochmal eine extra Folge irgendwann machen, zum Training die benutzen, aber wir haben hier alle durchgeklappert, wie so ein Überraschungsei ans Ohr gehalten und geklappert, da klappert nichts. Also
ja, also oftmals fällt einfach immer nur der Geschosskopf, also das Geschoss dann raus, das kann schon mal sein, dass das dann klappert, weil das Geschoss nicht richtig so drin sitzt in der Hülse, durch das hunderttausendfache Repetieren und Auswerfen. Aber dass da irgendeine Kugel drin ist.
Ja, die hat sie so beschrieben, dass da so 3-4 kleinere Kugeln drin sind, so wahrscheinlich wie so Globuli, weißt du, so. Und dann klappert das halt so, aber bei uns klappert da nichts.
Ja, nee, können wir jetzt nicht bestätigen. Wenn ihr da mehr wisst, könnt ihr uns ja nochmal schreiben.
Genau. Aber weil du jetzt von Sachen erzählt hast, die da auch schon mal passiert sind, hast du da noch was, wo du.
Ja, also aus dem behördlichen Rahmen, da würde ich mich jetzt bedeckt halten.
Ja.
Das ist wirklich eine Sache. Also bei einer unbeabsichtigten Schussabgabe, das kann jedem mal passieren.
Mhm.
Hatten wir jetzt ja auch in der letzten Folge, dass das auch Vollprofis passieren kann und auch passiert. Und da muss man halt wieder das, was du richtig sagtest, ja, die Mündungsdisziplin, die ist halt dann entscheidend. Ne? Bei jetzt völlig Unbedarften kann das natürlich auch mal vorkommen. Deswegen nehme ich jetzt einfach eine Geschichte, die ist in den 80er Jahren passiert.
Okay.
Es gab die Band Exitus.
Mhm.
4 junge Kerle, die gesagt haben, ey, wir gehen nicht in normale Berufe, wir werden Musiker. Geprägt von ihren Idolen wollten wir Hardrocker werden.
Wir?
Naja, ich war ja auch dabei. Ich
Ach
war
so.
Der Sänger.
Ich dachte, du erzählst jetzt.
Nee, ich war der Sänger von Exitus.
Okay.
Ja. Der Einzige, was bei uns natürlich uns besonders hervorstechen ließ, war, dass nur einer dabei war, der wirklich ein Instrument spielen konnte. Judy konnte Querflöte spielen.
Ich würde sagen, du kannst
aber,
Querflöte.
Aber naja, Hardcore und Querflöte passt jetzt nicht so. Also ich habe Agnostic Front und Madball und so gefeiert, da habe ich halt nie irgendwie eine Querflöte gehört. Egal. Jedenfalls waren wir in unserer Schaltzentrale, das war das Wohnzimmer von einem von uns, weil die Eltern berufstätig waren, die waren nie da.
Mhm.
Hochhaussiedlung. So eingerichtet, könnt ihr euch vorstellen, wie in den 80ern, also alle mit schön fetten, hohem Teppich. Und dann haben wir halt unseren Bühnenauftritt geübt und unser Schlagzeuger hatte als Drumstick, hat er nicht dabei gehabt, aber der Vater von demjenigen, der hatte einen Schlagstock zu Hause und eine geladene Schreckschusswaffe.
Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Und in der Schreckschusswaffe, das passt auch ganz gut zu dem Kaliber, was wir heute behandelt haben. Der Nachfolger der 45 LC Long Colt war nämlich die 45er ACP, Automatic Colt Pistol, also die Munition. Das war so der Nachfolger, dann, wo die eine Ausschreibung gemacht haben, die US Army. Egal, jedenfalls hat er sich die Knarre genommen und den Schlagstock und saß dann auf der Couch oder auf dem Sessel und wir haben halt vorne unsere Aktionen dann gemacht und der hat sich so gedacht, warte mal, ich spann die Waffe, mach den Schlagstock zwischen den und drücke den Abzug.
Warte, ganz kurz, du musst das nochmal langsam erzählen. Also, du machst den Schlagstock zwischen den Spannhebel?
Genau, den gespannten Spannhebel und er wollte dann mit dem Schlagstock den Spannhebel, also den nach vorne schnellenden Schlaghebel, stoppen, was natürlich nicht geklappt hat. Das heißt also, der Schlaghebel traf halt voll rauf, löste den ganzen Vorgang aus. Es kam zu einer da ja schon fast gewollten Schussabgabe, voll in den Teppich rein mit Platzpatrone, weil der Vater war clever. Der hat immer verschiedene Munition geladen. Also die lag da vorne an der Tür.
Oh mein Gott, wie verschiedene Munition geladen? Was ist denn da los?
Zwischen Platzpatrone und Gaspatrone.
Aha.
Jedenfalls, der Schlagzeuger hat sich natürlich nicht nur wie wir tierisch erschrocken. Der Abstand Laufende und Teppichboden war jetzt nicht so groß, dass da nicht halt zu einer Brandfläche kam, die dann auch wirklich in Flammen stand. Wir aber das Wohnzimmer fluchtartig verlassen haben, ins Schlafzimmer gerannt sind, der Eltern. Dann kommt der Schlagzeuger uns hinterhergerannt, hat die Knarre noch in der Hand, war so unter Schock im Schlafzimmer nochmal abgedrückt.
Nein!
Diesmal aber Gas im elterlichen Schlafzimmer.
Oh mein Gott.
Wir also wieder rausgerannt ins Kinderzimmer rein und haben wir ihm erstmal die Waffe abgenommen. Also, ich will damit sagen.
War der Teppich, der Teppich.
Den mussten wir dann auch noch, der ist von alleine ausgegangen. Okay. Aber wir haben den, glaube ich, irgendwann drüber gestellt, aber es kam natürlich raus. Die ganze Bude hat gestunken. Wir waren voll. Wir mussten, also wir haben ja geflennt durch diese Gaspatrone. aber ich will nur sagen, also. Unbeabsichtigte Schussabgabe, gerade wenn so Musiker oder halt so kreative Menschen am Start sind, nehmt dem immer die Waffen ab.
Ich muss mal ganz kurz fragen, ich weiß ja, dass du noch nie irgendwelche Substanzen genommen hast, aber ihr wart nicht unter Substanzen.
Nee, wir waren 14. Also wir waren wirklich voll, na klar im Kopf, aber es war halt eine gefährliche Ecke, wo wir aufgewachsen sind.
Jungs, sorry.
Und,
also
ja, zu so einer Hardcore-Band gehört halt auch ein Schlagstock und eine Pistole dazu,
natürlich, dachte
der sich halt.
Mhm. Wie lange gab es die Band dann noch?
Exitus hat sich recht schnell aufgelöst, ja. Also
okay.
Lag aber nicht an unserem Erfolg oder an diesem Vorfall, sondern einfach nur, weil wir irgendwie... Der eine hat das nicht hingekriegt mit der Gitarre und der andere mit Bass, war auch nicht so seins. Und dann gab es Streit und dann, naja. Aber okay, wir sind trotzdem Freunde geblieben.
Okay, gut. Also ich würde sagen, dann haben wir jetzt ein ganz amüsantes Ende dieser Folge, auch wenn das vielleicht gar nicht so zusammenpasst und vielleicht einige Leute pietätlos finden. Aber es ging eher darum zu besprechen, was wir gesehen haben, was vor Gericht passiert ist, was für Ausschnitte da waren und was eigentlich das Problem an diesem ganzen Unfall war. Und wir sind mal gespannt, wie Alec Baldwin vor Gericht auftreten wird, weil da wird ja das Ganze nochmal passieren. Er hat ja gesagt, er holt seine ganzen berühmten Freunde jetzt dann vor Gericht. Es beginnt dann im Juli der Prozess. Und vielleicht erfahren wir dann noch ein paar andere Dinge, aber die Bilder, die ich da gesehen habe und die du da auch gesehen hast, die sprechen eigentlich für sich.
Ja, also sie wurde ja schon verurteilt, wie gesagt, und er wird da nicht dran vorbeikommen. Also das, ich kann mir das nicht vorstellen.
Ja, also sonst wäre es wieder so ein Ding, der Reiche hat halt so viel Einfluss, der große, mächtige Hollywood-Mann, und der kann sich irgendwie wieder rausquatschen. Aber was wir nochmal zum Ende sagen wollen ist, egal wo ihr seid, passt auf die Mündung auf.
Naja, und eins will ich noch anführen, und egal in welcher Funktion ihr da seid, ob Aufsicht oder was auch immer, oder ihr nehmt nur mal einen mit, lasst euch nicht von dem bequatschen. Egal, wie die Verknüpfungen da sind, Familie, Freundschaft, ja, lass mich mal und so. Nein, das ist immer mein Spruch auf der Bahn. Ganz klare Verhältnisse schaffen. Autokratie, hatte ich schon immer gesagt, da gibt es nur einen Chef und das seid ihr, die legalen Waffenbesitzer, die am Ende nämlich die Verantwortung tragen.
Und ihr nehmt demjenigen, und das hätte die Hannah Gutierrez auch machen müssen, demjenigen die Waffe aus der Hand, sobald er sie nicht mehr braucht. Das hat sie nämlich auch nicht gemacht. Die hatten halt früh die Waffe bekommen, so ungefähr. Dann haben die halt den die ganze Zeit getragen. Hier, wie gesagt, Zeigestock links, rechts. Und das kann ja auf dem Stand genauso sein, dass man denkt, ja, okay, dann laufen wir jetzt zusammen vor. Du hältst sie einfach in der Hand. Nein, nimm sie demjenigen aus der Hand und gib sie ihm wieder, wenn ihr den Stand erreicht habt, wo ihr hin wollt, und dann wieder schießen.
Absolut.
Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Habt eine schöne Zeit. Gut, Schuss.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.